Intensivgespräch.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast
Intensivgespräch.
Hier sind wieder Kira und
Maria
für euch nach der Sommerpause, die ja jetzt irgendwie doch länger gedauert hat, als wir eigentlich geplant hatten. Wie war denn dein Urlaub? Ich glaube, das war so der letzte Stand, den wir hier verkündet haben.
Der Urlaub ist schon gar nicht mehr wahr. So lange ist der her. Wann waren wir denn? Mitte Juni.
Ja. Ja.
Ja, wir waren ja nur eine Woche. Es war sehr warm, aber nicht zu heiß. Die heißen Tage kamen ja erst später in Griechenland. Und mit dem Kleinen hätten wir auch nicht länger als eine Woche machen können, tatsächlich. Es war sehr schön, aber das war halt super anstrengend mit ihm, weil das für ihn sehr anstrengend war.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Ja, wie du schon sagst, der Urlaub ist schon wieder eine Weile her. Ich überlege gerade, was während der Sommerpause noch so Spannendes passiert ist, was wir jetzt hier erzählen könnten.
Ich weiß nur, dass wir uns nicht gesehen haben.
Ja, hier auch nochmal Shoutout an unsere Vorgesetzten.
Ja, die können ja leider nichts dafür.
Die können nichts dafür, nee. Das war jetzt auch eher ein Spaß. Wir haben uns sehr, sehr wenig gesehen. Eigentlich gar nicht. Stimmt, seit deinem Urlaub. Ich glaube, danach irgendwie 4 Wochen gar nicht. Und jetzt auch nur vereinzelt und irgendwie gefühlt. Jetzt, wo wir uns eigentlich hätten sehen können, war ich dann natürlich kurz vor meiner Intensivprüfung, die jetzt nächste Woche ist, auch noch krank. Und hatte mir...
Also die ist dann schon gelaufen.
Genau, wenn die Folge gelaufen ist, läuft, dann ist die schon gelaufen. Aber wie gesagt, so schön vor der Prüfung dann irgendwie noch eine fette Kehlkopfentzündung gehabt. Deswegen sind wir froh, dass wir heute überhaupt aufnehmen können.
Ja, aber du bist ja durch mit deinem Antibiotikum.
Ja, ich bin auf jeden Fall jetzt durch mit meinem Antibiotikum und habe endlich wieder Stimme. Konnte jetzt heute auch schon einiges Organisatorisches noch klären mit meinem Praxisanleiter und bin jetzt guter Dinge, dass das nächste Woche dann auch klappt. Wir werden auf jeden Fall berichten, wie es denn so gelaufen ist, falls es euch überhaupt interessiert.
Wir werden euch trotzdem sagen.
Falls nicht, könnt ihr den Teil auch einfach skippen.
Genau, weil wir haben wieder eine schöne Funktion, dass wir die Titel angeben.
Genau. Also wir haben uns bemüht, jetzt wieder mit Überschriften anzufangen und euch dadurch zu erleichtern, dann auch zu den Themen zu springen, die euch vielleicht dann eher interessieren als andere. Und ja, sonst...
Worüber reden wir denn heute?
Ja, heute, wie angekündigt, noch vor der Sommerpause. Es gab ja gerade noch ein kleines Quiz auf unserer Instagram-Seite. Wer denn da aufgepasst hat, in quasi meiner letzten Folge.
Tatsächlich haben fast alle bis auf 2 gut aufgepasst.
Wollen wir jetzt erwähnen, wer es war?
Natürlich nicht.
Eine bestimmte Person wird sich sicherlich angesprochen fühlen. Eine weibliche Person, sagen wir es mal so. heute soll es auf jeden Fall mal einen Exkurs in die Welt der Anästhesie geben. Das hatten wir ja, wie gesagt, schon angekündigt. Klar gibt es zwischen der Intensivstation und der Anästhesieabteilung immer wieder auch jede Menge Schnittstellen und Situationen, in denen auf jeden Fall die Zusammenarbeit stattfindet bzw. stattfinden muss. Und letzten Endes ist aber ja jeder Arbeitsbereich für sich eigenständig und übernimmt dementsprechend auch verschiedene Aufgaben in verschiedenen Bereichen. Und ja.
Und da wir euch nun schon häufig erzählt haben, dass Kira in den letzten Zügen ihrer Fachweiterbildung ist zur Anästhesie- und Intensivpflegekraft, wird sie auch heute die Folge übernehmen. Und damit wollen wir doch direkt loslegen, aber vorher...
Genau, wie gesagt, das Antibiotikum ist durch, deswegen...
Prost!
Prost! Genau, womit starten wir? Wir starten ganz, ganz simpel mit den Grundlagen der Anästhesie. Es gibt natürlich ganz verschiedene Arten einer Narkose. Wir wollen aber jetzt erstmal in diesem Fall bzw. dieser Folge von der allgemeinen Anästhesie ausgehen, der im Umgangssprachlichen genannten Vollnarkose, die so gesehen aus insgesamt 4 wesentlichen Komponenten besteht. Die da wären auf jeden Fall die Bewusstlosigkeit, auch Hypnose genannt, mit Amnesie, also Verlust der Erinnerung für den Zeitraum der Narkose. Dann wäre da natürlich noch die Schmerzlosigkeit, auch Analgesie und die neurovegetative Dämpfung, also die Hemmung der Abwehrreflexe und insgesamt die Muskelrelaxierung, die natürlich super wichtig ist während so einer OP, damit ja da alles nach Plan laufen kann und der Patient dann nicht doch irgendwie zuckt oder irgendwas mitbekommt. Genau, all diese Komponenten sind aber natürlich sehr wichtig, um halt für den Patienten ein möglichst angenehmes Einschlafen und auch Aufwachen ohne jegliche Zwischenfälle sicherzustellen. Natürlich wird in jedem Fall, also bei jeder Operation, beziehungsweise bei jedem Eingriff, ist ja nicht immer direkt eine Operation, natürlich wird da immer das jeweilige Narkoseverfahren vom Anästhesisten im Hinblick darauf ausgewählt, welches für den Patienten die sicherste Variante ist. So bekommen halt zum Beispiel Patienten, die blutverdünnende Medikamente einnehmen, keine Spinal- oder Peridualanästhesie aufgrund der erhöhten Blutungsneigung. Auch bei verwirrten, unkooperativen Patienten gibt es Einschränkungen, also die bekommen halt eher eine Vollnarkose als jetzt zum Beispiel eine Regionalanästhesie, weil das natürlich total unsinnig wäre, wenn der Patient dann irgendwie da auf dem OP-Tisch rumzappelt oder ja nicht stillhält. Das ist irgendwie in keinem Sinne gedacht, von wem auch immer. Insgesamt haben wir aber verschiedene Möglichkeiten, dem Patienten zu einem angenehmen Einschlafen zu verhelfen. Neben der total intravenösen Anästhesie, also der TIVA, bei der wir all die genannten Komponenten mittels intravenös verabreichter Medikamente erreichen, gibt es auch die sogenannte balancierte Anästhesie. Bei der bekommt der Patient dann zum Beispiel in der Einleitung intravenös Medikamente zum Einschlafen und dann im OP-Saal zur Aufrechterhaltung der Narkose, aber Narkosegase über das Narkosegerät.
Natürlich haben wir auch weniger invasive Möglichkeiten, zum Beispiel bestimmte Operationsgebiete zu betäuben, ohne dem Patienten völlig seine Wachheit zu berauben. Hier bliebe uns dann die Wahl zwischen der Regional-, Peridual- und Spinalanästhesie. Auch periphere Nervenblockaden sind hier ein gängiges Verfahren, aber dazu erzählen wir euch im Verlauf mehr.
Damit wir auch für euch möglichst alle wichtigen Eckpunkte und Stationen erwähnen, begleiten wir jetzt einfach mal einen fiktiven Patienten auf seinem Weg durch die Anästhesie bis hin in den Aufwachraum. Beginnen wir da also mit dem Aufklärungsgespräch. Also jeder, der schon mal eine OP hatte, wird so ein Aufklärungsgespräch bekommen haben, da dies natürlich ein wichtiger Bestandteil der Anästhesie ist. Also das findet halt auch immer mit dem Anästhesisten statt. Also einem Anästhesisten, jetzt nicht unbedingt dem, der dann auch eure Narkose macht. Aber auch das, denke ich mal, ist irgendwie nachvollziehbar. In dem Gespräch wird der jeweilige Patient dann nach seiner Krankengeschichte und eventuellen Vorbefunden befragt. Und auch natürlich auch, ob der Patient regelmäßig bestimmte Medikamente einnimmt, sollte im Rahmen des Gesprächs geklärt werden. Da ist natürlich bei speziellen Medikamenten, zum Beispiel zur Antikoagulation, vonnöten sein kann, die vor der OP halt auch eine gewisse Weise zu pausieren. Auch so Sachen wie Antidiabetika oder Antihypertensiva muss halt immer überlegt werden, ob die dann wirklich eventuell am Tag der OP auch genommen werden sollten oder ob man die dann einfach mal irgendwie für eine Gabe aussetzt.
Bei Frauen sollte zudem eine Schwangerschaft ausgeschlossen werden.
Genau, falls es einen Medikamentenplan gibt, was ja oft bei Patienten ist, die vielleicht auch aus einem Heim kommen oder ja mehr als ein Medikament einnehmen, sollte man den Plan auf jeden Fall kopieren und mit in die Akte nehmen, damit halt jeder informiert ist und da keine Information verloren geht. Weitere wichtige Punkte, die geklärt bzw. abgefragt werden sollten, sind auf jeden Fall Allergien und ob es bei vorherigen Operationen bzw. Narkosen, falls welche stattgefunden haben, Komplikationen oder Unverträglichkeiten gab. Wenn das nämlich der Fall ist, wird dem Patienten je nach Schwere der Komplikation auch ein sogenannter Anästhesieausweis ausgestellt. Der sieht so ein bisschen aus wie so ein Impfpass. Der beschreibt aber dann quasi auch die genau aufgetretenen Komplikationen und welchen Mitteln halt in der Situation dann auch Abhilfe geschaffen werden konnte.
Dies betrifft aber insbesondere Schwierigkeiten bei der Sichtung der Atemwege, womit wir dann auch bei der körperlichen Untersuchung wären. Dieses findet nämlich ebenfalls im Aufklärungsgespräch statt, oder?
Genau, ja. Im Rahmen der Untersuchung werden zum Beispiel die äußeren Atemwege begutachtet, sprich Mund, Nase, Rachen und auch Hals, um da eventuelle anatomische Besonderheiten zu erkennen und sich dementsprechend in der Einleitung auch darauf vorbereiten zu können. Auch der Zahnstatus ist an dieser Stelle wichtig, gerade ob da irgendwie lose Zähne vorhanden sind, die man bei einer Intubation dann vielleicht doch etwas mehr beachten sollte, oder wenn der Patient Prothesen hat, dass man da nochmal explizit fragt, ob die herausnehmbar sind oder ob das Implantate sind, wie auch immer. Da gibt es ja heutzutage diverse Möglichkeiten und Varianten, und genau das ist halt auch wichtig. Natürlich wird das Herz abgehört, das Herz, genau. Ein EKG wird geschrieben und auch die Lunge wird auskultiert.
Wichtig sind auch Gewicht und Größe, denn insbesondere das Gewicht spielt für die spätere Dosierung der Narkosemittel eine wichtige Rolle.
Genau, im Aufklärungsgespräch wird zum Beispiel auch festgelegt, ob der Patient eine Prämedikation erhalten soll. Diese soll sich halt stressreduzierend und leicht sedierend auswirken, was dann zur Folge hat, dass natürlich auch die Magensäureproduktion etwas reduziert ist und das Aspirationsrisiko dementsprechend gesenkt und der Patient halt insgesamt entspannter in diese Operationssituation gehen kann. Meistens werden dazu Benzodiazepine wie zum Beispiel Midazolam oder Diazepam als Tablette verabreicht. Generell gibt es ja in jeder Klinik eigentlich verschiedene Scores, die einem bekannt sein sollten. Auch in der Anästhesie gibt es verschiedene, die uns halt ermöglichen, bestimmte Anästhesie- bzw. narkoserelevante Komplikationen auch abzuschätzen. Dabei sind wichtig zu erwähnen auf jeden Fall die ASA-Klassifikation, der Malampati-Score, der Score nach Cormack und Lehane sowie der APFIS-Score. Die Klassifikation der American Society of Anesthesiologists, schweres Wort, kurz ASA, ist auf jeden Fall mit die bekannteste und auch weltweit verbreitet. Die wird in vielerlei klinischen sowie wissenschaftlichen Zusammenhängen als System zur Risikoklassifikation von operativen Patienten verwendet. Dabei werden die Patienten eingruppiert, quasi anhand von vorhandenen systemischen Erkrankungen. Das passiert durch den Anästhesisten. Ein gesunder, nicht vorerkrankter Patient hätte zum Beispiel einen Status von ASA 1. Aber auch die genaue Klassifikation bzw. die Beschreibung der verschiedenen Stufen werden wir euch auf jeden Fall in unser Handout packen, dass ihr da nochmal nachlesen könnt. Und ja, das ist jetzt auch irgendwie doof sonst, wenn wir euch das vorlesen. Das bleibt sowieso nicht hängen, und deswegen gibt es das dann nochmal in Papierform sozusagen. Kommen wir dann aber auch schon zum nächsten Score. Das wäre der Malampati-Score. Der dient hier zum Beispiel der Einschätzung des Intubationsrisikos. Um den festzulegen, steht quasi, beziehungsweise sitzt oder steht der wache Patient quasi vor einem und streckt die Zunge bei neutraler Kopfhaltung maximal aus dem Mund, ohne irgendwelche Laute von sich zu geben und ohne den Kopf zu bewegen. Dabei wird dann halt beobachtet, inwieweit der Zungengrund die Sicht auf die hintere Rachenwand versperrt und wie weit der Patient insgesamt seinen Mund öffnen kann. Je höher der Wert ist, der dabei rauskommt, desto schwieriger ist auf jeden Fall. Musst du niesen?
Die Peperoni, die ich gegessen habe, war sehr scharf.
Okay, gut. Weiter im Gespräch. Wo war ich denn?
Wir haben es uns heute gemütlich gemacht nach der Sommerpause.
Genau.
Mit Sekt und Salami und Peperonis.
Genau.
Aber wir sitzen in meinem Nähzimmer, weil das Kind noch wach ist und der Mann auch.
Der Mann ist noch wach, 19 Uhr.
Und ja, da haben wir hier ein bisschen meine unsere Ruhe.
Ja.
Aber hier sieht es ein bisschen rumpelig noch aus.
Geht's denn?
Ja, es geht jetzt wieder. Danke.
Willst du noch einen Schluck Wasser haben oder so?
Ich trinke noch ein Glas Sekt und dann.
Okay.
Geht dann das von allein?
Geht's. Genau. Wo war ich denn? Ich glaube, bei höher der Wert, desto schwieriger ist dann halt auch die Intubation, um dem vorangegangen Gesagten dann auch anzuschließen. Auch hier folgt die genaue Beschreibung der Einteilung dann in unserem Skript. Das werdet ihr wie immer nur beim letzten Mal nicht. Das geht auf meine Kappe. Ehrlicherweise ist es mir ein bisschen untergegangen, aber es wird noch nachgeliefert, versprochen. Genau, das werdet ihr dann auf Instagram finden oder unserer Website www.intensivgespräch.de. Die genauen Daten vermerken wir euch aber auch nochmal in den Shownotes.
Und nun weiter im Text mit der Cormac und Liane. Liane? Wie schreibt man das aus?
Cormac and Liane.
Liane. Klassifikation. Auch diese dient zur Beurteilung des Schwierigkeitsgrades einer Intubation, wobei hier die Sichtbarkeit der Stimmritze und der Epiglottis nach Einführung des Laryngoskops beurteilt wird. Die Beurteilung geschieht ohne Burp-Manöver. Erklärst du noch, was ein Burp ist? Oder soll ich das eben machen?
Du kannst das auch machen. Ich kann das auch machen.
Also ich weiß nur, man drückt auf den Kehlkopf und man bewegt den, also der Anästhesist sagt dann immer, wie man den bewegen soll.
Es ist
oben oder links.
Genau, backwards, upwards, rightwards, pressure Manöver. Quasi man drückt auf den Kehlkopf, um die Sichtbarkeit der Stimmritze zu verbessern. Und im Prinzip das, was Maria gesagt hat, der Anästhesist sagt einem, wie man drücken soll und dann...
Manchmal drücken die auch selber und sagen dann, halt mal genau so.
Genau, halt mal genau so, das ist auch immer gut. Das finde ich noch am besten, weil dann ist auch, wobei du triffst eigentlich nie den Punkt, den er trifft. Weil sobald der Anästhesist oder die Anästhesistin loslässt, flippt halt alles wieder so an die anatomische Stelle, wo es hingehört.
Aber irgendwie klappt es trotzdem.
Ja, irgendwie, meistens klappt es auch trotzdem.
Naja, und mit der Höhe des Grades steigt die Intubationsschwierigkeit an. Der Grad 1 und 2 machen keine Schwierigkeiten bei der Intubation, aber ab Grad 4 müssen eventuell Hilfsmittel angewandt werden. Auch hier werden wir die genauere Beschreibung der Stufen in einem Skript zur Folge festhalten.
Bleibt noch der bereits erwähnte Abwehrscore.
Witzig, dass er wirklich bereits erwähnt wurde. Wir mussten die Stelle zweimal aufnehmen.
Genau, wir mussten gerade kurz schneiden, weil Marias Ehemann den Rasenmäher vom Kleinen reparieren musste, offenbar. Wir wissen es nicht genau. Wir haben das versucht wegzuignorieren, aber es war sehr schwer. Jetzt nehmen wir auf jeden Fall weiter auf und wie gesagt, der Apfelscore wurde bereits erwähnt. Der ist für die Einschätzung des Risikos für postoperative Übelkeit, kurz PONV, gedacht. Da gibt es auf jeden Fall die gesicherten Risifaktoren, ist auch ein schönes Wort, ne? Risikofaktoren meinte ich aber eigentlich. Gesicherte Risifaktoren. Ich sag's einfach jetzt nicht mehr. Ihr wisst, was ich meine. Die da wären weibliches Geschlecht, also insbesondere jetzt junge Frauen, sagen wir mal in ihren 20ern. Das Alter ist ja bei Frauen immer so relativ, also bei manchen. Manche können damit besser, manche schlechter, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Nichtraucher ist ehrlicherweise und überraschenderweise ausnahmsweise mal ein Risikofaktor. PONV in der Vorgeschichte ist natürlich ein Risikofaktor, eine lange Narkosedauer und Narkosegase sowie Opiatgabe. Die genauen Entstehungsmechanismen für die postoperative Übelkeit sind aber ungeklärt. So, jetzt haben wir einen umfassend aufgeklärten Patienten. Eventuelle Risiken sind soweit möglich bestimmt worden bzw. ausgeschlossen. Wie geht's jetzt also weiter? Springen wir mal ganz optimistisch zum Tag der Operation. Unser Patient hat seine Prämedikation auf der Station erhalten, wird jetzt abgerufen. Sagen wir mal, der ist relativ weit vorne im OP-Programm, macht aber für die folgende Erzählung auch keinen Unterschied. Dennoch wollte ich es jetzt einfach mal erwähnen.
Der 8.15 Uhr.
8.15 Uhr. 7.45 Uhr. Patient abgerufen. 8 Uhr OP-Start.
An einem Donnerstag. Und draußen ist es sonnig.
Ich hätte jetzt gesagt November. Ist auch okay.
Auch im November kann es auch sein.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Gut. Gehen wir nicht weiter ins Detail, weil im Prinzip ist keine Relevanz für alles Weitere. Egal. Der Patient wird abgerufen, fährt jetzt in die Patientenschleuse, welche unseren OP-Bereich von den anderen Räumlichkeiten trennt und wird von der zuständigen Anästhesie-Pflegekraft in Empfang genommen. Bevor der Patient jetzt auf den OP-Tisch klettert oder rübergezogen wird oder was auch immer, müssen ein paar Dinge zwingend abgefragt werden. Zum einen sind das der Name und das Geburtsdatum des Patienten, dann natürlich, ob der Patient nüchtern ist, Man sollte spätestens 6 Stunden Prä-OP nichts mehr gegessen haben und nur noch schluckweise Wasser getrunken haben, wenn überhaupt.
Morgenmedikamente sind übrigens erlaubt.
Genau, Morgenmedikamente sind übrigens erlaubt.
Aber nicht alle.
Bis auf die schon genannten eventuellen Ausnahmen, aber auch das ist individuell festzulegen. Auch wichtig wäre, wann der Patient, wenn er den Rauch zuletzt geraucht hat, nämlich auch das sollte er bis zu 6 Stunden Prä-OP nicht mehr tun, weil Nikotin die Magensäureproduktion anregt und auch das dann wiederum das Aspirationsrisiko unter Intubation erhöhen kann, was wir natürlich nicht wollen. Dann wäre wichtig, ob der Patient seine Zahnprothese und oder seinen Schmuck, seine Piercings abgelegt hat. Ist immer schön, wenn man so 80, 90-jährige ältere Herren und Damen fragt, ob sie ihre Piercings abgelegt haben. Manchmal erntet man dafür ein Schmunzeln, manchmal einen ganz irritierten Blick. Also ist alles schon vorgekommen. Wichtig wäre noch...
Ist das normal?
Ja, irgendwann ist es wirklich normal. Dann fragt man sich wahrscheinlich dann beim Einschleusen, wer der Tätowierer war oder so. Oder wo man dieses und jenes hat machen lassen. Mhm. Und dann wird erstmal so quasi Bestandsaufnahme gemacht. Wichtig wäre natürlich noch, was wir operieren und wenn jetzt zum Beispiel der Arm, das Bein, was auch immer operiert wird, welches Bein und welchen Arm wir operieren. Und was noch wichtig wäre, wäre auch, ob der Patient einen Schrittmacher hat. Weil wenn intraoperativ eventuell etwas gekautert werden muss, ist es natürlich wichtig zu wissen, ob diese Art der Stromanwendung einen eventuellen Schaden verursachen könnte, wenn eben ein Schrittmacher vorhanden ist. All diese Fragen dienen insgesamt zur Sicherheit aller Beteiligten und verhindern natürlich, dass es zu Verwechslungen oder Unklarheiten kommt. Wäre natürlich schön doof, wenn man irgendwie den linken Arm operiert kriegen soll und man macht dann den rechten auf und wundert sich, dass der Befund gar nicht so schlimm ist.
Letztens was Schlimmes gelesen, da haben die das falsche Bein amputiert.
Ja, das wäre jetzt so worst case.
Ja, und dann kannst du das ja nicht wieder dran nähen. Und dann mussten die natürlich das kranke Bein ja auch noch abnehmen. Das heißt, Scheiße. Die hat halt, das war eine junge Frau, die hatte irgendwie Krebs irgendwie. Und dann hat die beide Beine verloren. Echt miese Sache.
Ja, das verdeutlicht nochmal, wie wichtig diese Fragen in der Einleitung sind, beziehungsweise in der Schleuse sind.
Aber keine Sorge, wenn man in Narkose liegt, dann spricht auch nochmal der Anästhesist mit dem Operateur, ob es wirklich das richtige Bein ist.
Also genau, also es ist eigentlich so...
Fast unmöglich.
Wenn man schon mal operiert wurde, dann weiß man das ja auch oder hat das schon mal mitbekommen. Es ist eigentlich, also man wird diese Fragen bestimmt 4-5 Mal gefragt, bevor man in Narkose gelegt wird. Also die Pflegekraft in der Schleuse fragt, die OP-Pflege fragt nochmal, der Operateur, wenn er kommt, fragt nochmal, der Anästhesist fragt nochmal, gibt ein Team-Timeout, wenn der Patient in Narkose liegt. Da wird nochmal gesprochen von wegen links, rechts, was auch immer, was operieren wir. Also eigentlich sind Verwechslungen ausgeschlossen, aber Ausnahmen bestätigen ja die Regel, ne? Und in der Einleitung, wie gerade schon erwähnt, passieren dann auf jeden Fall noch verschiedene Dinge. Der Patient wird dann an unser Monitoring angeschlossen. Die Vitalzeichen werden natürlich kontrolliert. Bei Diabetikern wäre es auch sinnvoll, nochmal eine BZ-Kontrolle zu machen, falls das im Vorfeld halt nicht bereits auf Station geschehen ist. Und ganz wichtig, auch dokumentiert wurde. Oft kommen nämlich Patienten in die Schleuse bzw. in die Einleitung und sagen dann, ja, heute Morgen wurde Zucker gemessen, aber es steht nirgendwo und der Patient kann sich natürlich dann auch nicht mehr an den Wert erinnern. Und es macht natürlich schon einen Unterschied, ob der jetzt bei 100 oder bei 80 liegt. Deswegen wäre das schon wichtig, das auch irgendwie auf dem Aufklärungsbogen dann nochmal zu dokumentieren.
Der Patient erhält außerdem einen Zugang, also eine Vigo oder wie man auch sagt, Verweilkanüle. Dieses Wort sage ich nie.
Ja, ich wollte es professionell formulieren, damit es zumindest irgendwie einigermaßen hier Niveau gibt. Bleibt. Professionell und,
Ja. Je nach Operation auch mehrere. Möglichst großvolumige Zugänge, manchmal auch ein ZVK oder aber auch einen arteriellen Zugang. Dies erfolgt aber meist erst, sobald der Patient bereits in Narkose liegt und einen gesicherten Atemweg hat. Und so ist es für den Patienten am wenigsten unangenehm. Und wenn die in Narkose sind, weiten sich auch sehr schön die Venen. Und dann ist das auch viel einfacher.
Oh ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Ich habe ja vor kurzem erst meine Anästhesiezeit gehabt im Rahmen der Fachweiterbildung. Und muss sagen, dass ich mich am Anfang wirklich, wirklich schwer getan habe mit den Zugängen. Also ich habe wirklich in der ersten Zeit so oft daneben gestochen, mir taten auf die Patienten am anderen Ende immer sehr, sehr leid. Bis es dann irgendwann gefluppt hat, sind bestimmt irgendwie Wochen vergangen. Aber es ist schon erstaunlich, wie Narkose, Gase auch dann dafür sorgen, dass die Gefäße sich einfach weiten und so. Also es ist schon cool zu sehen, gerade bei Patienten, die eh schon vielleicht kein wieder eine scharfe Peperoni haben. Ja. Es ist cool zu sehen bei Patienten, gerade bei Patienten, die halt einen schlechten Venenstatus haben und wo man in der Einleitung dann denkt, oh Gott, sollen wir da eine blaue am Fuß legen? Oder ja, also es ist schon erstaunlich. Sobald der Patient in der Einleitung ist, muss natürlich immer eine Pflegekraft bei ihm sein und der Patient muss sicher gelagert sein, damit er nicht vom OP-Tisch fällt oder rollt oder was auch immer. Dazu wird meist locker ein Bauchgurt angelegt und sogenannte Armausleger am OP-Tisch angebracht, die mit zusätzlichen Gurten versehen sind, wo man dann auch die Arme nochmal locker festmachen kann, weil gerade wenn Muskelrelaxierung im Spiel ist, passiert es ja oft, dass wenn die Muskeln dann relaxiert sind, dass der Arm dann auch so schnackt. Jeder hat das, glaube ich, mal erlebt, wie auch immer. Und wenn es im Schlaf ist und dass sich das nicht geil anfühlt, das wissen wir, glaube ich, alle. Deswegen nutzen wir die Armausleger eigentlich immer, um auch da Lagerungsschäden vorzubeugen. Obwohl halt die finale Lagerung dann auch erst im Operationssaal erfolgt. Die erfolgt dann in Zusammenarbeit mit der OP-Pflege und dem zuständigen Operateur, um halt für alle Beteiligten dann auch möglichst ideale Bedingungen zu schaffen. Sprich, der Operateur sollte natürlich ungehindert Zugriff zum OP-Gebiet erhalten und der Anästhesist sollte natürlich problemlos an die Zugänge des Patienten kommen, um eventuell Medikamente nachgeben zu können oder aber Flüssigkeit anzuhängen oder was auch immer. Ja, auch der Tubus oder aber die Larynxmaske, je nach Atemwegszugang, müssen auf jeden Fall gesichert sein und frei von Zug oder Manipulation gelagert werden. Dafür ist in erster Linie der Anästhesist verantwortlich, aber im Prinzip sollten natürlich möglichst alle bei der Lagerung aufmerksam sein, um da nicht irgendwie was rauszureißen, was man nicht rausreißen will.
Wärmemänner-Edgeman.
Sie hat es wirklich getan.
Schön, dass du mir nachfühlst.
Eigentlich war es gerade ein Scherz, aber das war Maria. Demnächst bei Deutschland sucht den Superstar. Gibt's das noch?
Keine Ahnung.
Oh mein Gott, ist mir runtergefallen.
Man muss sagen, wir haben, dadurch, dass wir uns lange nicht gesehen haben, haben wir auch wenig Alkohol getrunken.
Ja, auf jeden Fall. Wir wollen ja auch Alkohol hier nicht verherrlichen und so. Aber wenn wir uns halt lange nicht gesehen haben und wenig Zeit miteinander verbracht haben, dann eskaliert das immer so ein bisschen generell stimmungsmäßig, jetzt unabhängig vom Alkohol. Ich glaube, das sollten wir rausschneiden, oder ist das missverständlich?
Nein, wir fangen jetzt einfach an okay. Mit dem... Okay, fang an.
Unsere Vorgesetzten hören jetzt einfach mal kurz weg.
Die haben das schon gehört, wenn du das
sagst. Scheiße. Entschuldigung. Fluchen ist schlecht.
Komm, es gibt neben der Lagerung noch weitere Dinge, die auf jeden Fall Beachtung erfahren sollten, wie zum Beispiel
das
das Wärmemanagement.
Ja, der Patient liegt nur leicht bekleidet auf dem OP-Tisch und verliert je nach OP-Gebiet natürlich dann auch viel Wärme. Insbesondere bei allgemeinchirurgischen, abdominalen oder auch thoraxchirurgischen Eingriffen, bei denen eine Körperhöhle eröffnet wird, geht halt viel Wärme verloren und der Patient droht zu unterkühlen, wenn wir nicht eingreifen, weshalb wir natürlich an dieser Stelle effektives Wärmemanagement anstreben.
Weil Hypothermie bringt viele Risiken mit sich, welche wir zwingend vermeiden wollen. Zum Beispiel führt das Absinken der Körpertemperatur zu einer Minderung der peripheren Durchblutung. Auch die Gerinnung wird beeinträchtigt. Des Weiteren wird die Filtrationsrate der Niere, die Immunabwehr sowie viele Stoffwechselvorgänge nachhaltig beeinträchtigt.
Ach, diese Folge. All das führt halt wiederum zu einem verminderten O2-Angebot, da ist es, und einer Verschiebung der Sauerstoffbindungskurve nach links. Ich glaube, die haben wir bisher noch gar nicht erwähnt.
Nee, können wir mal machen.
Genau, deswegen werden wir da auf jeden Fall nochmal gesondert eingehen. Ich glaube, das ist ein geeignetes Thema für unsere Reihe Kurz und Intensiv.
Das glaube ich auch.
Für die wir leider keinen Jingle haben, was wir vielleicht ändern sollten. Also ich finde schon ein sehr praktisches Format. Die kleinen Präsentationen zu bestimmten Themen könnt ihr auf jeden Fall auf unserem Instagram-Profil und unserer Internetseite finden. Schaut da doch gerne mal vorbei und wir freuen uns eigentlich immer über Feedback.
Und in der letzten Kurz und Intensiv ging es um Inkompatibilität bei IV-Medikamenten. Die Frage, kann man das zusammenlaufen lassen, wird hier nochmal besprochen.
Ja, oft ist es ja auch eine Improvisationsfrage, weil wenn der Patient sehr, sehr viele Medikamente laufen hat und er hat zum Beispiel nur ein 3-Lumen-ZVK, sprich 3 Lumen, und dann laufen zum Beispiel schon Katecholamine, Amiodaron und Ernährung. Und Flüssigkeit. Das führt ja schon zu irgendwelchen...
Dann soll der noch Lasix kriegen.
Genau, dann soll er noch Lasix kriegen und Heparin und Insulin läuft auch noch mit. Und genau, dann wird schon schwierig. Deswegen ist das durchaus sinnvoll, sich das mal durchzulesen beziehungsweise zur Hand zu haben, dass man da nochmal nachlesen kann, wenn man sich nicht sicher ist. Weil oft gibt der Beipackzettel das ja auch nicht her. Ehrlicherweise. Aber um nochmal kurz auf das Wärmemanagement zurückzukommen, eine Wärmedecke, sprich ein Warm Touch, ein Bearhugger oder wie sie alle heißen, ist je nach OP-Gebiet und Dauer auf jeden Fall unerlässlich. Sprecht euch auf jeden Fall hier immer mal mit dem jeweiligen Anästhesisten ab und stimmt euch da ab. Auch wenn solche Dinge manchmal wie Kleinigkeiten wirken, haben sie für den Patienten eine große Bedeutung und großen Einfluss auf sein Outcome.
Nun liegt der Patient also in Narkose mit seiner kuscheligen Wärmedecke, final gelagert auf dem OP-Tisch und die eigentliche OP beginnt. Wie geht es also nun weiter? Klar, der Anästhesist bleibt immer bei dem Patienten und kontrolliert stetig alle Vitalwerte, steuert die Beatmung und bestenfalls die Zufuhr der Narkosegase über das Narkosegerät.
Aber woran sehen wir zum Beispiel, dass der Patient wirklich tief schläft und eben nichts von der OP mitbekommt? Natürlich können wir an den Vitalwerten erahnen, dass die Narkose eventuell zu flach ist. Zum Beispiel, wenn der Patient tachykard oder hyperton ist oder aber, wenn er gegen die Beatmung presst. Dem wollen wir aber vorbeugen. Wir wollen also quasi, dass es gar nicht erst so weit kommt, dass die Narkose eventuell zu flach sein könnte. Und deswegen gibt es, um die Narkosetiefe besser beurteilen zu können, beispielsweise den MAC-Wert bzw. MAC-Faktor. MAC steht für die minimale alveoläre Konzentration. Diese ist definiert als die alveoläre Konzentration eines Inhalationsanästhetikums, bei der die Hälfte der Patienten nicht auf einen definierten Schmerzreiz reagieren. Wir nennen dies folglich MAC50. Das Ganze wird prozentuell angegeben und stellt einen Anteil der zugeführten Atemluft dar. Die minimale alveoläre Konzentration wird als Maß für die Wirkungsstärke eines Inhalationsanästhetikums verwendet und je niedriger die erforderliche bzw. der erforderliche MAC-Wert ist, desto potenter ist das Gas. Im Gegensatz zur Tiva, also der total intravenösen Anästhesie, ist die Narkosetiefe bei der reinen Inhalationsanästhesie gut über den MAC erkennbar. Bei der intravenösen Anästhesie, also der Tiva, müssen wir aber auf andere Mittel zurückgreifen, zum Beispiel auf das Neuromonitoring via Narkotrend oder auch bis, ich denke, das sind die gängigsten. Die sind da die Methode der ersten Wahl. Ja, in den meisten Fällen verläuft so eine Anästhesie während der Operation natürlich ohne Probleme. Allerdings gibt es verschiedene Komplikationen bzw. Ereignisse während einer Narkose, die allen Pflegekräften und natürlich auch Anästhesisten vor allen Dingen bekannt sein sollten, die in dem Bereich arbeiten und bei denen man auch wissen sollte, was zu tun ist.
Begonnen mit den alltäglichen Dingen wie Tachykardie und Bradykardie sowie Hyper- und Hypotonie bis hin zur respiratorischen Komplikation. Hier hervorzuheben sind die Broncho- und der Laryngospasmus.
Beim Bronchospasmus handelt es sich um eine pathologische anfallsartige Verengung der Bronchien durch Kontraktion der Bronchialmuskulatur. Ursache dafür ist die Reizung des Bronchialsystems, zum Beispiel die Intubation bei zu flacher Narkose, die Aspiration, Manipulation am Tubus, endotracheales Absaugen, was halt auch unter Manipulation am Tubus fällt, oder aber eine generelle Obstruktion der Atemwege, zum Beispiel bei COPD, Asthma, Rauchen oder aber eine Anaphylaxie. Charakteristische Symptome sind hier ein expiratorisches Giemen und ein abgeschwächtes Atemgeräusch. Hinzu kommen da eventuell noch eine Hypertonie und Tachykardie sowie eine Zyanose, Hypoxämie, Hyperkapnie, Dyspnoe, eine verlängerte Expiration und bei maschineller Beatmung zusätzlich auch ein Anstieg der Beatmungsdrücke und ein niedriges Tidalvolumen. Ja. Wie kann man das Ganze beseitigen? Natürlich, indem man die O2-Zufuhr auf jeden Fall erstmal erhöht. Im Zweifelsfall auch auf die Handbeatmung, also auf einen Beatmungsbeutel umsteigt, die Narkose vertieft, den Tubus nochmal kontrolliert und auskultiert, ob der wirklich noch richtig liegt und beide Lungen optimal belüftet sind. Man kann nochmal absaugen, falls eventuell wirklich eine Sekretverlegung ist. Und man kann auch auf Bronchodilatatoren wie Bricanyl oder Theophyllin zurückgreifen. Natürlich sollte man im Verdacht einer Anaphylaxie zum Beispiel Supran noch bereithalten.
Anders ist es beim Laryngospasmus, einem akuten Verschluss des Kehlkopfes durch anhaltenden Spasmus der subglottischen Kehlkopfmuskulatur. Auch hier ist eine Atemwegsreizung durch zum Beispiel Sekret bei zu flacher Narkose ursächlich.
Auch hier sind die Symptome in dem Fall zum Beispiel krächzende Atemgeräusche, die auf den unvollständigen Verschluss der Epiglottis hindeuten. Es treten ruckartige, paradoxe Atembewegungen auf und die Atemgeräusche sind nicht mehr hörbar. Das deutet auf den totalen Verschluss des Larynx hin. Infolgedessen können auf jeden Fall Bradykardie, Herzrhythmusstörung und eine Hypotonie auftreten. Im schlimmsten Fall kommt es da zu einem Herz-Kreislauf-Versagen und ja, Tod durch Ersticken, wenn der Kehlkopf halt komplett verschlossen ist. Umso wichtiger ist es da natürlich, schnell und adäquat zu handeln und den Spasmus schnell zu durchbrechen, natürlich auch die Atemwege dementsprechend zu sichern. Das hat in dem Fall oberste Priorität und ja, das kann unter anderem erreicht werden durch die rasche Beseitigung der auslösenden Faktoren, zum Beispiel indem wir die Narkose vertiefen, natürlich auch hier 100% Sauerstoff geben. Und falls all das erfolglos ist, den Patienten nochmal nachzurelaxieren, in dem Fall natürlich mit einem schnell wirksamen Muskelrelaxanz, dem Succinylcholin, und ja, den Patienten dann übergangsweise auch mit dem Beatmungsbeutel zu beatmen, um ihm da ein bisschen zu helfen.
Eine weitere gefürchtete lebensbedrohliche Narkosekomplikation ist die maligne Hyperthermie, deren Ursache Mutationen im Gen, also nicht im Gehen, sondern in dem Gen, für den
Rhinodin-Rezeptor.
Habe ich noch nie gehört.
Ich auch nicht.
Sind und die durch bestimmte Triggersubstanzen wie Voltaire Anästhetika und die Gabe von Suki ausgelöst wird. Bei frühzeitiger Diagnose und konsequenter Therapie kann die Letalität entscheidend gesenkt werden.
Gekennzeichnet ist die maligne Hyperthermie unter anderem durch folgende Symptome und Anzeichen. Einen hohen O2-Verbrauch und zunächst eine Tachykardie, über Herzrhythmusstörungen, VTs, also ventrikuläre Extrasystolen. Ja, auch eine Asystolie kann auftreten oder ein Kammerflimmern. Ganz wichtig ist noch, der Atemkalk verfärbt sich halt sehr rasch. Der wird dann lila und wärmt sich auf. Der Blutdruck schwankt, es tritt eine Schocksymptomatik auf, das Laktat steigt an, die Herzenzyme steigen an und ja, auf jeden Fall das CO2 steigt an. Es kommt zu einer metabolischen Azidose, der Patient schwitzt und es kann bis zum akuten Nierenversagen kommen. Sollte der Patient eine maligne Hyperthermie entwickeln, ist auf jeden Fall schnelles Handeln erforderlich. Und die Zufuhr aller Trägersubstanzen muss sofort beendet werden, sprich die Narkose muss unverzüglich, also wirklich sofort, auf total intravenös umgestellt werden. Die Sauerstoffgabe und das Minutenvolumen müssen erhöht werden, um Reste der Gasnarkose möglichst schnell aus dem Patienten zu fluten. Und zudem muss der Patient schnellstmöglich Dantrolen IV erhalten. Dabei gilt eine Dosierung von 2,5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ich habe es Gott sei Dank auch ehrlicherweise noch nie gebraucht. Ich weiß nur, dass es wirklich schlecht aufzulösen ist und man dann echt helfende Hände braucht. Und man braucht halt auch wirklich echt viel davon. Ich habe mir nur diese Tabelle mal angeguckt, die in diesem Karton von dem Dantrolen war. Und ja, das ist wirklich viele Flaschen, die man da geben muss. Und ja, auch hier ist natürlich Gewicht wieder wichtig für die Dosierung.
150 Milligramm bei einem 60 Kilo Patienten.
150 Milligramm, ja. Mhm. Okay, das ist krass. Das ist viel.
Und ja. 60 ist ja jetzt nicht schwer.
Ja.
Unser generelles Ziel ist es, in dieser Situation natürlich den Patienten schnellstmöglich wieder zu stabilisieren und CO2-Werte von unter 45 zu bekommen, eine normale Ventilation zu erreichen, dass wir dazu den Patienten weiterhin engmaschig überwachen, falls notwendig mit Natrium, Bicarbonatpuffern und Kühlen sei vorausgesetzt.
Sobald der Patient seine Operation hinter sich gebracht hat, adäquat wach geworden ist und suffizient spontan atmet, sodass er halt extubiert werden konnte, wird er in den Aufwachraum geschoben. Ja, wie der Name schon sagt, bekommt er dort die Gelegenheit, sich noch etwas auszuschlafen und weiter zu stabilisieren, sodass er dann in gutem Zustand wieder auf die Station zurückverlegt werden kann. Im Aufwachraum werden natürlich weiterhin die Vitalzeichen kontrolliert. Der Patient wird auf eventuelle Nachblutungen beobachtet, wenn er Drainagen hat. Ja, kann man da natürlich gut sehen, wenn wirklich irgendwie noch eine Nachblutung besteht, falls sich die Drainagen dann doch schnell füllen. Postoperative Schmerzen werden analgetisch behandelt und zudem wird halt Normothermie angestrebt. Bei Spinal- und Periduralanästhesien wird zusätzlich überprüft, dass die Narkoseausbreitung suffizient abnimmt und dass der Patient zum Beispiel seine Beine bewegen kann und kein Harnverhalt besteht. So. Das war für heute dann doch wieder eine Menge Input und mir ist gerade aufgefallen, dass wir über die peripheren Anästhesien wie die Spinale und Periduale noch gar nicht gesprochen haben. Ja, dazu gibt es dann eventuell nochmal eine separate Folge oder aber ein kurz und intensiv auf unserer Instagram-Seite und Website.
Auch hier sei nochmal gesagt, dass wir uns jederzeit über Feedback freuen und ihr euch auch gern Themen wünschen könnt, welche wir in eine Folge packen können oder in ein kurz und intensiv.
Ja. Dieses Mal kann ich euch ehrlicherweise noch gar nicht genau sagen, welches Thema ich für meine nächste Folge vorbereiten werde. Ich habe auf jeden Fall einige Ideen, aber da ich mitten in der Prüfungsvorbereitung für die letzten Züge der Fachweiterbildung stecke, wird es vermutlich irgendein Thema werden, welches ich im Rahmen dessen halt definitiv nochmal wiederholen sollte. Quasi zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und so und ja. Maria, hast du denn noch was du loswerden möchtest oder wollen wir das Thema für heute schließen?
Wir können das Thema gerne für heute schließen. Ich glaube, das ist genug.
Okay. Ja, dann wünschen wir euch eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Folge. Genießt eure freien Tage oder aber habt ruhige Dienste und lasst es euch gut gehen. Wir verbleiben bis zum nächsten Mal mit einem Prost und ciao.
Ciao.